Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Vier Tage arbeiten, drei Tage Wochenende. Das wünschen sich viele Deutsche. Zwei Drittel, um genau zu sein. Auch die SPD-Vorsitzende Saskia Esken kann sich die kurze Woche vorstellen. Und zwar sogar bei voller Lohnzahlung. Vor allem für jüngere Menschen sind Modelle, die mehr Freizeit versprechen, attraktiv bzw. sogar unbedingt gewollt. Während auf politischer Ebene über die Vier-Tage-Woche noch diskutiert wird, versuchen immer mehr Betriebe, auch mit Hilfe der kurzen Woche, Fachkräfte zu gewinnen. Denn nicht nur die Arbeitszufriedenheit, die steigt. Studien zeigen auch, dass Menschen in vier Tagen deutlich effektiver arbeiten. Bei den Arbeitgeberverbänden kommt die Idee trotzdem durch die Bank schlecht an. Sie sagen, der Fachkräftemangel erlaubt kürzere Arbeitszeiten ganz einfach nicht. Ist die Vier-Tage-Woche also eine gute Idee für den deutschen Arbeitsmarkt? Das wollen wir heute bei Campus und Karriere diskutieren, gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464 oder eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Welche Modelle gibt es zurzeit hierzulande? Wo liegen die Vor- und Nachteile? In welchen Branchen reichen vier Tage aus? In welchen eher weniger? Können wir uns das leisten oder müssen wir uns das leisten? Schließlich können sich die Fachkräfte von heute die Jobs aussuchen. Das diskutieren wir hier bis drei bei Campus und Karriere. Wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Diesen Slogan propagiert der Chef des Arbeitgeberverbandes, BDA, Steffen Kampeter, seit ein paar Wochen, um das Problem Arbeiter- und Fachkräftemangel anzugehen. Die SPD-Chefin Saskia Esken, die schlägt dagegen was ganz anderes vor, und zwar eher weniger arbeiten. Vier Tage Woche statt fünf Tage Woche und das bei vollem Lohnausgleich. Das sei der richtige Weg in der Fachkräftekrise. Ist das der richtige Weg? Das möchten wir heute diskutieren, und zwar mit der SPD-Chefin selbst. Guten Tag, Frau Esken.
Guten Tag.
Frau Esken, sind Sie realitätsvergessen?
Nein, ich habe mir ja interessante Studien angeschaut. Sie haben sie, glaube ich, auch schon genannt im Einspieler. Die eben an der Universität Cambridge gemeinsam mit der, glaube ich, Boston University, ich weiß es gar nicht, gemeinsam durchgeführt wurden. 60 Unternehmen haben teilgenommen der unterschiedlichsten Branchen und Größen und haben ziemlich eindeutig ergeben, dass da Potenzial drin steckt. Und mehr habe ich auch nicht gesagt. Die flächendeckende Einführung einer zwangsweisen Vier-Tage-Woche, wie dann teilweise getitelt wird, war ja nicht die Idee.
Warum widerspricht sich das aus Ihrer Sicht nicht? Weniger arbeiten, gerade auch wegen des Fachkräftemangels?
Ja, zum einen, weil die Studien eben ergeben haben, dass die Menschen tatsächlich, wenn sie einen Tag zusätzlich frei zur freien Verfügung haben, eine wesentlich höhere Lebens- und Arbeitszufriedenheit empfinden und deswegen auch in der Lage sind, effektiver zu arbeiten an diesen vier Tagen. Und zum anderen, weil man mit der Erbringung von Vollzeit in vier Tagen mehr Frauen tatsächlich zu höheren Erwerbsbeteiligungen motivieren kann. Das hat auch der IG Metall-Chef ja sehr deutlich gesagt. Es geht darum, die Teilzeitquote zu verringern, weil eben die in Deutschland sehr hoch ist und weil da wirklich auch ein großes Potenzial drin steckt. Ich habe eine Reha-Klinik privat getragen hier bei mir im Wahlkreis. Die haben schon vor 4 oder 5 Jahren umgestellt auf 36 Stunden in 4 Tagen, also 9-Stunden-Schichten, und haben damit wirklich einen ganz, ganz großartigen Erfolg erzielt bei der Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter und bei den Bewerbungen und bei der Bleibedauer, also bei der Fluktuation.
Aber funktioniert das auch für den Wärmepumpenbauer oder eher für Büroarbeiter, die ohnehin die Hälfte der Zeit nur arbeiten und sonst bei Spiegel Online unterwegs sind?
Nee, der Wärmepumpenbauer, der kann natürlich auch an 4 Tagen mit etwas mehr Stunden mit so viel arbeiten, wie er an 5 Tagen erbringt normalerweise, oder an 4,5, wie das ja oft in vielen Branchen schon der Fall ist, dass der Freitagnachmittag frei ist. Aber wenn der zusätzliche ganze freie Tag eben zur Verfügung steht, auch für die privaten Dinge, die man zu tun hat, dann entsteht dadurch eine größere Souveränität und auch eine größere Zufriedenheit.
Ich möchte einen weiteren Gesprächsgast mit in unsere Sendung nehmen, und zwar Hans-Jürgen Völz, Chefvolkswirt des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft. Hallo, Herr Völz.
Hallo.
Herr Völz, können sich die Mittelständler in Deutschland den Umstieg auf die 4-Tage-Woche leisten?
Nein, das ist eindeutig zu verneinen. Und ich bin Frau Esken sehr dankbar, dass sie die britische Studie erwähnt hat. Hierzu muss man wissen, dass es sich um eine positive Auswahl von Unternehmen gehandelt hat und die also keineswegs repräsentativ gewesen ist. Die Ergebnisse können also auch nicht auf Deutschland übertragen werden, weil zum Beispiel keinerlei Daten erhoben worden sind, die es überhaupt erlauben, die Produktivität zu beurteilen. Es wurde dort nur auf den Umsatz geschaut. Und darüber hinaus ist zu bedenken, dass dort auch Dienstleistungsunternehmen weit überrepräsentiert waren. Und die sind traditionell stark von Bürotätigkeit geprägt. Und von den 60 Unternehmen, die dort teilgenommen haben, waren allein nur 3 Industrieunternehmen. Und wenn man jetzt überhaupt auf den Gedanken käme, dort die 4-Tage-Woche einführen zu wollen, dann müsste man ganz andere Dinge berücksichtigen. Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Arbeitgeber nichts gegen einzuwenden haben, wenn individuelle Lösungen für individuelle Bedürfnisse gefunden werden. Das gilt selbstverständlich auch für die Arbeitszeit. Es spricht überhaupt nichts gegen alternative Arbeitszeitmodelle. Sie sind im Gegensatz ein angemessenes Instrument, um die Arbeitswelt familienfreundlicher, Stichwort Work-Life-Balance, zu gestalten und auf der anderen Seite Unternehmen zu ermöglichen, flexibler auf Schwankungen der Auftragslage zu reagieren.
Also ist das 4-Tage-Woche in der Industrie wäre einfach nicht umsetzbar?
Soweit bin ich nicht gegangen. Ich habe gesagt, die 4-Tage-Woche ist auf jeden Fall vom Lohnausgleich gänzlich undenkbar, gerade in der wirtschaftlichen Situation, in der wir uns jetzt befinden. Nach großen Krisen, nach Krisen, die noch nicht überwunden worden sind. Es geht letztendlich darum, dass die 4-Tage-Woche, wenn sie umsetzbar ist, dann im gegenseitigen Einvernehmen von Arbeitgebern und von Arbeitnehmern festgelegt werden kann. Es darf nicht so weit kommen, dass der Staat vorschreibt, dass die 4-Tage-Woche eingeführt werden muss. Und ich glaube, da ist Hubertus Heil und auch Lars Klingbeil von der SPD ein wenig weiter als Frau Esken. Denn die sprechen auch davon, dass es eine Option ist, dass sie nicht flächendeckend und für alle Branchen sinnvoll einsetzbar ist.
Ich möchte einen weiteren...
Entschuldigung, ja, darf ich ganz kurz, das habe ich auch nicht gesagt. Und dazu müsste man vielleicht das ganze Interview lesen. Ich habe gesagt, da steckt Potenzial drin, das auch auszuprobieren. Das ist ein gutes Modell von flächendeckender Einführung. Und vor allem bin ich nicht der Staat, ich bin nur Parteivorsitzende. Ich kann ohnehin nur Vorschläge machen. Das war nicht meine Idee, flächendeckend die 4-Tage-Woche einzuführen, sondern ich habe darauf hingewiesen, dass da gute Potenziale drinstehen, stecken. Vor allem auch in der Verteilungswirkung, denn wir haben, Sie sagen es völlig richtig, in den Dienstleistungsberufen, in den Verwaltungsberufen gute Möglichkeiten, auch flexible Arbeitszeitmodelle einzuführen. Aber in der Industrie oder auch in der Pflege, wie in meinem Beispiel, geht es eben nicht so, dass man das nur individuell vereinbart, sondern da müssen andere Schichten auch, andere Schichtmodelle ausprobiert werden, damit tatsächlich auch viele Beschäftigte diese Möglichkeit haben. Und da darf man, glaube ich, Vorschläge machen, ohne dass man übereinander herfällt.
Aber bräuchte man dann einen Rechtsanspruch, Frau Esken, oder reichen individuelle Vereinbarungen aus? Das ist ja die Frage, die es ja im Kern geht.
Na klar, aber die 5-Tage-Woche, können Sie mir das Gesetz nennen, in der die festgeschrieben ist, die ist ja nicht, es gibt ja kein Gesetz, das die 5- oder 4- oder 6-Tage-Woche vorschreibt, sondern es sind ja Vereinbarungen und Gewohnheiten, die auch in der Industrie, in der Wirtschaft, auf dem Arbeitsmarkt entstanden sind. Wir haben ja nur im Arbeitszeitgesetz Schutzvorschriften stehen, aber keine Modelle. Das heißt, es war auch nicht mein Vorschlag, hier eine gesetzliche Vorschrift zu machen, sondern eben solche Modelle auszuprobieren und zu schauen, ob da nicht eine Menge Potenzial drinsteckt, auch für mehr Produktivität.
Ich möchte einen weiteren Gesprächsgast in die Sendung holen, und zwar Jens Teutrine, Bundestagsabgeordneter und Arbeitsmarktexperte der FDP. Hallo.
Ja, schönen guten Tag, hallo.
Sehen Sie dieses Potenzial auch bei der 4-Tage-Woche?
Wenn wir momentan auf den Arbeitsmarkt blicken, sehen wir doch schon, das hat Frau Esken ja auch beschrieben, dass ganz verschiedene Modelle schon ausprobiert werden. 4-Tage-Wochen, wo die Wochenarbeitsstundenzeit auf 4 Tage verlagert wird. Es gibt auch Bereiche, wo reduziert wurde. Aber es macht natürlich nicht Sinn, dieses Modell auf eine ganze Volkswirtschaft, auf alle Berufe, auf alle Branchen drüber zu ströpen von der staatlicher Seite. Das macht keinen Sinn. Und da sind die Beispiele ja auch zum Teil genannt worden. Ein Altenpfleger kann nicht 4 Tage Tage mehr pflegen und am fünften Tag dann gar nicht. Also das irgendwie Vorarbeiten. Busfahrer kann jetzt nicht einfach 4 Tage schneller fahren und hat dann vorgearbeitet. Und jemand, der in der Bäckerei arbeitet, der kann auch nicht an 4 Tagen einfach mehr Brötchen verkaufen und hat am fünften Tag bleibt der Laden zu. Also in vielen Bereichen geht es einfach auch schlicht nicht. Und ich warne auch ein bisschen davor, die Diskussion zu einfach zu führen, aus 2 Punkten. Einmal, weil wir einen enormen Arbeits- und Fachkräftemangel jetzt schon haben. 2 Millionen unbesetzte Stellen, sehr viel Geld, was an Wertschöpfung verloren geht, 1 Milliarde Euro. Und das wird sich verschärfen. Es geht jetzt erst los mit dem Fach- und Arbeitskräftemangel. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen erst in Rente. Also da ist eine große wirtschaftliche Herausforderung. Das ist das eine. Und ich warne auch davor zu glauben, dass die Menschen den Wunsch haben, alle weniger zu arbeiten. Guckt man mehr in die Studien rein, guckt man sich andere Studien ein, dann geht es den meisten um mehr Selbstbestimmung, um mehr Flexibilität. Auch bei Frauen übrigens. In Australien wurde ausprobiert, dass Frauen, wenn sie ein Kind bekommen, flexibler ihre Stunden einsetzen können. Das Ergebnis war, dass mehr gearbeitet wurde. Deswegen glaube ich, muss es eher um flexible, individuelle Lösungen geben, keine staatlichen Vorschriften an der Stelle, und da müssen Arbeitnehmer und der Markt wird das auch regeln. Gerade beim Arbeits- und Fachkräftemangel werden Menschen noch viel mehr ihre Arbeitszeitmodelle aussuchen können. Und das ist meine Position dazu. Mhm.
Ja, bei Flexibilität passt ein weiterer Gast, den ich mit in unsere Runde nehmen möchte, Gregor Kalchthaler, Mitbegründer der New Work Unternehmensberatung Intrapreneur. Hallo.
Hallo.
Bei Ihnen gilt die 4-Tage-Woche. Mhm. Wie funktioniert das?
Ja, also ich bin weder Politiker noch Ökonom, sondern komme quasi aus der Praxis und bin Geschäftsführer im eigenen Unternehmen und habe dort vor 8 Jahren die 4-Tage-Woche eingeführt in dem Modell, dass quasi freitags nicht gearbeitet wird in der gesamten Unternehmung. Also sprich, alle Arbeitnehmer sind freitags nicht da. Es ist eine Woche von Montag bis Donnerstag, eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohn. Also das heißt im Grunde genommen ein Lohn, der vergleichbar ist zu ähnlichen Jobs in der 5-Tage-Woche.
Und das funktioniert gut? Also wird die Arbeit fertig sozusagen?
Das funktioniert gut. Man muss natürlich dazu sagen, die 4-Tage-Woche, auch die Diskussion als solche, existiert ja immer nur auf dem Hintergrund einer gelebten 5-Tage-Woche. Also wird immer gefragt, wie wirkt sich quasi die Reduzierung aus? Wenn man das aber dann schon so lange macht, hat man natürlich sämtliche Unternehmensprozesse, auch die Arbeit mit den Kunden auf diese 4 Tage eingerichtet. Und selbstverständlich war der erste Effekt bei der Einführung, wir sind auch mal in der 5-Tage-Woche gestartet, natürlich, dass man effektiver und effizienter vorgeht, dass man eben einfach weiß, okay, es steht jetzt ein bisschen weniger Zeit zur Verfügung, als es noch davor war und man fängt dann an, schneller zu werden, beispielsweise in bestimmten Dingen, fängt an, Prozesse zu hinterfragen, beispielsweise gerade auch so Themen wie Meetings, Telefonate oder ähnliches und sich da einfach gut zu organisieren. Und für uns klappt das sehr gut und das Wichtigste ist natürlich, dass es auch für die Kunden gut klappt. Also wir hatten nie Schwierigkeiten, dass jemand das nicht akzeptiert hat oder gesagt hat, freitags wird dort nicht gearbeitet, das ist eine faule Truppe.
Aber wir haben ja gerade gehört, das funktioniert in bestimmten Branchen, bestimmten Unternehmen, aber nicht überall. Was würden Sie denn dazu sagen?
Auch das ist natürlich irgendwo eine Pauschalaussage, weil genau das ist ja, das müsste ja erstmal gezeigt werden. Ich glaube, dass es in mehr Bereichen funktioniert, als man sich das vorstellt. Schau, wir müssen uns ja auch damit beschäftigen, wie die Situation da draußen aussieht. Aus meiner Praxis als Unternehmensberater weiß ich, dass heute schon viele Organisationen sehr große Schwierigkeiten haben, freie Stellen zu besetzen und sich sehr stark damit auseinandersetzen, was sie als Arbeitgebermarke, also gegenüber Arbeitnehmern, anbieten können, gerade auch im Vergleich zu Wettbewerbern. Und wenn man da mit guten Konzepten, beispielsweise Flexibilisierungskonzepten, die mehr Zeit fürs Privatleben ermöglichen, wie beispielsweise eine 4-Tage-Woche oder generell andere Arbeitszeitmodelle um die Ecke kommt, dann gewinnt man die besten Talente und kann damit natürlich dann auch in seinem Markt was gewinnen. Und das ist ja ein Thema, was für alle Branchen gilt, in denen ein hoher Marktdruck ist. Und insofern denke ich, dass das durchaus auch nicht nur in Dienstleistungsunternehmen, sondern eben auch in vielen anderen Organisationen möglich ist, wo auch Sachen in Präsenz erfolgen. Denn hier geht es ja vor allem auch dann darum, beispielsweise Digitalisierung klug einzusetzen, um Schichten gut zu organisieren, um Dinge anders zu strukturieren. Und da werden die Möglichkeiten ja auch noch nicht ganz ausgelotet.
Mhm. Frau Esken, denken Sie an solche Unternehmen wie die von Herrn Kalchthaler, eine Unternehmensberatung, wenn Sie an die 4-Tage-Woche denken?
Ich denke an solche Unternehmen. Ich kenne eine Anwaltskanzlei, die mit einer 4-Tage-Woche arbeitet. Ich kenne aber, wie gesagt, auch eine Reha-Klinik. Und natürlich hat die nicht von 5 Tage Öffnungszeit auf 4 Tage Öffnungszeit verkürzt, sondern die haben an 7 Tagen offen, wie es eben ist in Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Und da muss eben das Schichtmodell verändert werden, damit auch alle Angestellten die Möglichkeit haben, bei Vollzeit auf diese 4 Tage zu reduzieren. Und dort ist es tatsächlich so, das ist ein Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und diese privat geführte Reha-Klinik hat das angewendet, um eben dort aus der Teilzeitfalle und aus dem Arbeitskräftemangel rauszukommen. Und die haben da sehr gute Erfolge mit erzielt.
Auf die Teilzeit will ich später nochmal kommen. Aber Herr Völz, die Arbeitgebermarke stärken durch 4-Tage-Woche. Müssen das Unternehmen nicht künftig tun, eben weil die Fachkräfte fehlen und sich die Leute die Jobs aussuchen können?
Die Unternehmen sollen das eigenverantwortlich entscheiden. Wenn sie betriebsindividuell ihre Arbeit so organisieren können, spricht nicht das Geringste dagegen. Ich wünsche mir von der Politik, ja, im Grunde genommen das, was wir als Bundesverband Mittelständische Wirtschaft vorgeschlagen haben, nämlich Jahresarbeitszeitkonten als Gegenmodell zu der starren 40-Stunden-Woche. Und als Grundvoraussetzung, und da kommt die Politik ins Spiel und damit auch die Co-Vorsitzende der SPD, ist die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage zum einen und zum anderen die beiderseitige Freiwilligkeit von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, damit diese Modelle auf Betriebsebene auch integriert werden können. Und wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, werden Flexibilitäten immer mehr daran geknüpft, ob Betriebe tarifgebunden sind. Beim Arbeitszeitgesetz beispielsweise ist auch ein Passus enthalten, der darauf hindeutet, dass Unternehmen Flexibilität nur genießen, wenn sie auf den Tarifgrad gebunden sind. Und ich finde, in diesen Bereichen sollte die Politik mehr Flexibilität an den Tag legen. Und grundsätzlich, auch was die Diskussion angeht, bezüglich der Verlängerung der Arbeitszeit, Herr Kampel da hat dies ja vorgeschlagen und vom Institut der Deutschen Wirtschaft kommen Vorschläge, die Arbeitszeit zu erhöhen. Wir müssen auch gesamtwirtschaftliche Fakten betrachten. Bis zum Jahr 2030 werden wir über 3 Millionen Menschen weniger in Arbeit haben in Deutschland. Darunter fehlen ca. 4,2 Milliarden Arbeitsstunden. Und wenn wir unser Wohlstandsniveau halten wollen in Deutschland, dann müssen wir mehr arbeiten und nicht weniger. Also die 4-Tage-Woche ist allein schon deswegen das völlig falsche Signal, wenn sie verpflichtend ist. Wenn sie aber vor einem Lohnausgleich kommen würde, wäre sie geradezu verheerend.
Frau Esken, mehr arbeiten, Jahresarbeitszeitmodell, 42-Stunden-Woche. Was sagen Sie dazu?
Herr Völz, ich will das nochmal wiederholen. Ich habe tatsächlich nicht vorgeschlagen, die 4-Tage-Woche verpflichtend gesetzlich einzuführen, sondern ich habe empfohlen, solche Modelle auszuprobieren, weil ich glaube, dass da eine Menge Potenzial drin steckt. Natürlich brauchen insbesondere untere Lohngruppen dann auch einen Ausgleich. Sonst haben wir tatsächlich auch eine Zweiklassengesellschaft, dass eben diejenigen, die in Dienstleistungsberufen arbeiten, die Homeoffice machen können, die besser verdienen, auch die Möglichkeit haben, ihre Arbeit-Leben-Balance, die Work-Life-Balance entsprechend gut auszugestalten, und die anderen haben die Möglichkeit eben nicht. Und da brauchen wir, glaube ich, insbesondere in dem Arbeitnehmermarkt, den wir ja nun mal jetzt haben und der, Sie sagen, der Markt wird es regeln, da brauchen wir eben Ideen. Ich glaube, der Appell Bock auf Arbeit und wir müssen mehr arbeiten wird nicht ausreichen auf Seite der ArbeitgeberInnen, um eben sich auch attraktiv zu machen in einem Markt, der zunehmend von ArbeitnehmerInnen bestimmt ist.
Ja, wobei das, was.
Darf ich dazu erst entgegnen? Ich bin zwar als Verbandsvertreter durchaus auch Lobbyist, aber ich halte mir zugute, dass ich auch mit den Betroffenen spreche. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Inhaber eines Gießereibetriebes und er sagte mir, er hätte das innerhalb des Unternehmens durchgesprochen, auch mit seinen Beschäftigten. Das Ergebnis wäre gewesen, sollte so etwas kommen, jetzt sei es mal dahingestellt, ob verpflichtend oder nicht verpflichtend, das Ergebnis wäre, dass diejenigen, die einen Tag mehr zur Verfügung hätten pro Woche, einen Werktag, die würden sich eine zweite Tätigkeit suchen, eine zweite Berufstätigkeit, um dort Geld zu verdienen, damit sie ihr Wohlstandsniveau halten können, gerade auch in Anbetracht der viel gestiegenen Preise, Inflation als Stichwort. Also ich glaube, wir müssen das hier wesentlich differenzierter betrachten, als wir es bislang getan haben.
Ja, richtig. Differenzierter betrachten wäre auf jeden Fall mal gut. Das ist ja auch ganz amüsant zu sehen, dass auf der einen Seite gesagt wird, die Politik soll sich da nicht einmischen, wir aber auf der anderen Seite ja jetzt auf der Arbeitgeberseite sehen, beispielsweise auch bei Vorstandsvorsitzenden großer deutscher Organisationen oder bei Herrn Kampeter, wie die zu dem Thema Arbeitszeitflexibilisierung stehen. Die sagen nämlich mehr Bock auf Arbeit, mehr arbeiten und ziehen da Vergleiche zu Gesellschaften wie der chinesischen, wo ich nicht weiß, ob das unbedingt das Vorbild ist, was wir in Bezug auf unsere Arbeit wollen. Und insofern würde würde ich schon sagen, ich sehe auf jeden Fall, dass wir als Unternehmer oder auch als Unternehmen natürlich unsere Vertretung, die Politik, in die Pflicht nehmen sollten, ein Gesellschaftsmodell vorzuschlagen oder ganz grundsätzlich gesellschaftliche Vorschläge zu machen oder zu sagen, wo geht es eigentlich mit uns hin? Wollen wir innovieren? Wollen wir flexibel sein oder Ähnliches? Die Lösungsebene aber, nämlich eine Diskussion über eine 4-Tage- oder eine 42-Stunden-Woche auf der politischen Ebene zu führen, das mal lieber sein zu lassen und tatsächlich in die Organisationen zu geben, denn die sind kreativer, als man denkt, wenn man ihnen die notwendigen Anreize gibt. Und wir sollten die Augen da jedenfalls nicht vor der Realität verschließen. Wir sehen ja gerade die Entwicklungen aus den anderen Ländern um uns herum, hinsichtlich künstlicher Intelligenz beispielsweise. Auch das hat ja neben dem Thema des Fachkräftemangels eine unglaubliche Auswirkung auf die Gestaltung von Arbeit und von Jobs. Und ich denke, da sollten wir jedenfalls sehr, sehr stark zusammenarbeiten, anstatt einfach nur so Positionen hin und her zu schieben. Und es läuft am Ende eben über die Praxis. Schade ist ja auch, dass wir heute in der Diskussion nur über andere Länder und deren Studien sprechen können, für Deutschland aber eigentlich nicht besonders viel bisher gemacht haben.
Aber Herr Kalkthaler, braucht man nicht auch politische Regelungen zur 42-Stunden-Woche oder eben zur 4-Tage-Woche? Also ein Rechtsanspruch zum Beispiel, wie es den in Belgien gibt.
Nun ja, aber das sind ja Angelegenheiten, die beispielsweise Arbeitszeitgesetze und Ähnliches regeln. Es muss ja nicht unbedingt gesagt werden, eine 4-Tage-Woche ist verpflichtend und soll flächendeckend eingeführt werden. Nee, wie man Flexibilisierungen dann macht, das ist ja möglich. Auf jeden Fall, ich hatte ja auch schon mal in anderen Interviews gesagt, dass ich ein großer Fan davon bin, auch zu sagen, es gäbe beispielsweise Rechtsansprüche hinsichtlich meiner Flexibilisierung, wo ich arbeite, ob ich im Büro arbeite oder im Homeoffice. Denn auch hier erleben wir ja aktuell, das haben wir letztes Jahr noch ganz anders diskutiert, dass viele Leute wieder zurück in die Büros geordert werden, obwohl es mit dem Homeoffice an vielen Stellen gut funktioniert hat. Mhm. Aber das ist eine andere Debatte.
Ja, aber können wir vielleicht nochmal den Aspekt nachher diskutieren. Herr Teutrine, brauchen wir mehr Bock auf Arbeit und eine 42-Stunden-Woche? Wo steht die FDP da?
Ja, ich würde auf ein Argument auch nochmal eingehen wollen, weil ich finde es ein bisschen merkwürdig. Auf der einen Seite stimmt es ja, dass es im Fach- und Arbeitskräftemangel ein Wettbewerbsvorteil ist, eine 4-Tage-Woche einzuführen. Das findet vielleicht der eine oder andere interessant, kann das besser vereinbaren mit seinem Leben und sucht sich dann dieses Unternehmen aus. Das heißt ja nicht, dass es, wenn man das flächendeckend einführen würde, dass das dann zu mehr Fachkräften führen würde. Die Logik, die teile ich nicht. Wenn das ist ein Wettbewerbsvorteil für Einzelne, führen wir es flächendeckend ein, dann fehlen uns weiterhin Fachkräfte. Und wenn wir auf die Realität gucken, ganz viele Unternehmen investieren im Ausland, weil die Kosten hier sehr hoch sind. Hohe Strompreise, sehr viele Fach- und Arbeitskräfte, die fehlen, viel Bürokratie und hohe Lohnkosten. Und deswegen bin ich vorsichtig, wo ich total offen bin, als Politik auch zu handeln für mehr Flexibilität. Ein paar Punkte, wo ich sage, da können wir besser werden. Wir können besser werden bei der Kinderbetreuung. Da ist Deutschland sehr weit hinterher, wenn wir darüber sprechen, dass wir mehr Frauen flexibel ermöglichen wollen. Wir können auch mal ins Gesetz reingucken. Da gibt es ja auch Ruheregelungen zum Beispiel. Also wenn Sie um 21 Uhr noch eine E-Mail im Homeoffice gelesen haben, was gerade vorgeschlagen wurde, dann dürfen Sie nicht vor 8 Uhr morgens wieder anfangen zu arbeiten und zum Beispiel die Zeitung lesen oder die nächste E-Mail. Und wenn wir über flexible Arbeitszeiten sprechen, da geht es auch um Schutz von Arbeitern, das will ich nicht anpacken, ist das Gesetz bei der Arbeitszeit sehr unflexibel. Es wird eigentlich tagtäglich gebrochen und findet in der Realität nicht statt. Und deswegen bin ich dafür, dass die Politik sogar handelt in einigen Bereichen, damit mehr verschiedene Modelle auch möglich werden. Ins Gesetz reinzuschreiben, dass es einen Rechtsanspruch gibt, das lehne ich ab, weil ich davon nichts halte. Und davon hätten wir auch volkswirtschaftlich, glaube ich, keinen Erfolg.
Hm. Herr Götzke, ich würde gerne das China-Argument abräumen, wenn Sie damit einverstanden sind. Und zwar, wenn die Work-Life-Balance Schlagseite zu Lasten der Arbeit bekommt, dann wird dies im Ergebnis ganz sicher negative Konsequenzen für den Einzelnen und letztlich auch für die gesamte Volkswirtschaft haben. Denn wir müssen bedenken, dass wir nicht die einzigen Anbieter von hochwertigen Produkten auf dieser Welt sind. Und wenn es uns nicht gelingt, mit den aufstrebenden und leistungsbereiten Ökonomien auf irgendeiner Höhe zu bleiben, dann wird unser Wohlstandsniveau mit Sicherheit dahinschmelzen. Und ich glaube, dann haben sehr viel mehr Menschen mehr Zeit, als ihnen lieb sein dürfte. Denn ohne Geld macht Freizeit auch nur beschränkt Freude. Wohlstandsverlust wird für diese Menschen dann konkret erlebbar. Und das ist etwas, was wir alle vermeiden sollten. Und zum Teilzeit- und Befristungsrecht, das hatten wir bereits vorhin mal, die 4-Tage-Woche kann bereits jetzt vereinbart werden. Das ist also nichts, was irgendwie einer gesetzlichen Regelung bedarf. Es existiert bereits. Es ist eine Regelung, die jederzeit auch umsetzbar ist von den Einzelnen.
Zwei Punkte, die ich direkt an Frau Esken weitergeben möchte. Brauchen wir mehr China auf dem Arbeitsmarkt, um unseren Wohlstand zu halten?
Ich glaube tatsächlich, dass wir nicht auf die Zahl der Arbeitsstunden blicken sollten, sondern auf die Produktivität bzw. Effizienz dessen, wie wir arbeiten. Das ist ja angesprochen worden, dass zum Beispiel eine Frage der Regulierung der Meetings und der Prozesse, wie die gestaltet sind, eine ganz entscheidende Rolle spielen wird, dass der Einsatz von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz eine ganz entscheidende Rolle spielen wird. Aber ich will auch im ganz einfach Tätigen nochmal darauf hinweisen, wenn eben für Frauen beispielsweise mit einer Ganztagsbetreuung auch der Kinder, und die propagieren wir ja schon lange, an zumindest 4 Tagen, durch die 4-Tage-Woche dann auch die Möglichkeit besteht, wirklich Vollzeit zu arbeiten, dann haben wir tatsächlich einen hohen Gewinn auch an Arbeitskräften auf dem deutschen Markt, der uns derzeit fehlt, nämlich die vielen Frauen, die Teilzeit arbeiten. Und da steckt Potenzial drin. Nur müssen dann, wenn das nicht nur Einzelne vereinbaren sollen, müssen dann eben beispielsweise die Schichtmodelle geändert werden, damit überhaupt die Arbeit noch geleistet werden kann.
Aber das müsste man ja dann, da muss ich nochmal drauf zurückkommen, durch einen Rechtsanspruch regeln auf 4-Tage-Woche. Also wenn man dieses Potenzial heben will und nicht nur einzelne Unternehmen, die da Bock drauf haben sozusagen, das dann ihren Leuten anbieten.
Also ich bin großer Fan der Subsidiarität an der Stelle. Wir haben im Gesetz, das Arbeitszeitgesetz ist ein Arbeitszeitschutzgesetz, nur wenige Dinge geregelt und weiteres vereinbaren dann eben die Tarifparteien beziehungsweise auch im Betrieb Haustarifverträge, die nochmal eine Stufe fein ziselierter sozusagen die Dinge miteinander vereinbaren können. Ich bin auch unbedingt dafür, dass es weiterhin so gehalten wird. Deswegen nochmal, ich habe einen Vorschlag in den Raum gestellt, der ein politischer und ein Diskussionsanstoß gewesen ist und nicht die Idee einer gesetzlichen Regelung, dass jetzt alle 4 Tage arbeiten müssen.
Okay, das war eine Frage, Frau Esken.
Ja. Darf ich? Herr Teutrine, ja.
Sie sind ja nicht nur Politikerin, Sie sind ja auch Arbeitgeberin. Sie sind ja Bundestagsabgeordnete, wie ich auch. Da haben Sie Angestellte und Sie sind Chefin der SPD. Also Sie haben eine Parteizentrale mit ganz vielen Mitarbeitern im Willy-Brandt-Haus. Und wenn Sie den Vorschlag an die Wirtschaft geben, würde mich eigentlich interessieren, was Sie in den letzten Monaten im Willy-Brandt-Haus in der Hinsicht ausprobiert haben, wie Sie unnötige Meetings beispielsweise vermieden haben, ob es dort eine 4-Tage-Woche beispielsweise auch gibt, also ob das sich jeder aussuchen kann, wie viele Stunden in der Woche arbeitet. Also das würde mich schon interessieren, ob, wenn Sie der Wirtschaft solche Ratschläge geben, ob Sie als Arbeitgeber da schon vorangegangen sind.
Na, also unter uns beiden muss man, glaube ich, geben wir uns nichts im Ratschläge geben. Das ist unsere Aufgabe als Politiker, Vorschläge zu machen, die dann auf der einen oder anderen Ebene umgesetzt werden. Und ich habe tatsächlich als Arbeitgeberin Jobsharing in der Leitung meiner Büros umgesetzt und andere Arbeitszeitmodelle, die eben modern sind. Wir setzen natürlich auch digitale Medien ein und haben eine eigene Cloud, um die Zusammenarbeit zu verbessern, Dinge nicht hin und her schicken zu müssen. Und wir versuchen Meetings auch, weil ich ja mehrere Teams habe, eines im Wahlkreis, so wie Sie vermutlich auch, eines im Wahlkreis, eines im Bundestag und dann natürlich noch das Willy-Brandt-Haus, Meetings eben auch ins Digitale zu verlegen, allein deshalb, weil dadurch die Zusammenarbeit verbessert wird, aber auch, weil Reisetätigkeit vermieden werden kann. Selbstverständlich setze ich solche Modelle auch um, ohne dass jetzt die gesetzliche Pflicht dazu notwendig wäre. Und die habe ich, wie gesagt, auch gar nicht propagiert.
Aber keine 4-Tage-Woche.
Ich habe Mitarbeiterinnen, die 36 Stunden arbeiten an 4 Tagen tatsächlich.
Okay, Herr Völz, dieses Argument, man kann Potenzial heben, Frauen, die dann aus der Teilzeit in die 4 Tage Vollzeit kommen und am Ende gibt es dann doch mehr Arbeitsstunden, die deutschlandweit gearbeitet werden. Warum zieht das Argument für Sie nicht?
Ja, die müssen uns einfach nur die Regelarbeitszeit angucken. Bereits jetzt ist das Renteneintrittsalter zugehört ansteigen. Bereits Ende des Jahrzehnts werden wir bei 67 Jahren liegen. Durch die Zuwanderung gewinnen wir jährlich etwa 200.000 zusätzliche Arbeitskräfte und das wird insgesamt nicht ausreichen. Und daher komme ich nochmal auf die 2 Stunden von vorne zurück. Diese sind notwendig, sind ja nicht willkürlich aus der Luft gegriffen. Genau diese 2 Stunden bräuchte man für die gesamte Volkswirtschaft, um dieses Defizit auszugleichen. Arbeitszeitverkürzung wäre da völlig das falsche Signal. Und was die Frauen angeht, die können auf diese Weise natürlich der Teilzeitfalle entkommen. Familien hätten die Möglichkeit, sich die sogenannten Care-Aktivitäten zu Werke wären, Kinderbetreuung, häusliche Pflege. Also da gibt es eine Reihe von Vorteilen, die durch realisierbar wären, wenn man die Flexibilität an den Tag legt, wohlgemerkt auf freiwilliger Basis und nicht durch gesetzliche Rahmenbedingungen die Flexibilitäten weiter einschränken. Wir haben das in sehr vielen Bereichen feststellen können, sei es jetzt das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, sei es das Tariftreuegesetz, Hinweisgeberschutzgesetz, die Daumenschrauben für die Wirtschaft werden immer stärker angeschoben. Die Freiheiten werden immer mehr genommen. Und während wir im internationalen Wettbewerb stehen, sollten wir, glaube ich, den gegenteiligen Weg einschlagen. Wir sollten nicht mehr Restriktionen, sondern mehr Freiheitsgrade haben in Deutschland.
Herr Kaltstahler.
Ich weiß nicht, ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit, als quasi, wenn das Wohlstandsniveau nur an der Zeit im Grunde genommen festgemacht wird, dann hätten wir ja jetzt wahrscheinlich schon ganz andere Herausforderungen auch. Und ich finde es auch immer ein sehr, naja, wie soll man sagen, das ist natürlich ein sehr Industriezeitalter geprägtes Bild auch, zu sagen, in bestimmter Zeit wird eben eine bestimmte Einheit umgesetzt, aber viele Innovationen, gerade im digitalen Bereich, entstehen ja zum einen aus kreativen Vorgängen, die sich schwierig messen lassen und sind zum anderen eben auch sehr stark auf Skaleneffekte, auf Skalierung angelegt, funktionieren also nicht mehr in, ich leiste eine bestimmte Zeit und habe dann einen bestimmten Output, sondern es geht hier um ganz andere Möglichkeiten, die sich dann beispielsweise aus Masse oder ähnlichem spenden. Und ich glaube, die Innovationsfähigkeit macht sich nicht zwingend nur an der Zeit, die ich arbeite, aus, sondern auch an der Motivation und am Engagement, was Mitarbeitende an den Tag bringen, ob sie gerne zur Arbeit kommen. Und wenn dann für Organisationen, die hier was leisten können, auch insbesondere im Mittelstand, das ein Vehikel ist, um die eigenen Leute, um gute Leute zu gewinnen, A, B, die Leute wirklich zu motivieren, engagiert und lange dabei zu halten, dann ist es doch eine gute Lösung, die man nutzen kann, um eben gerade den Wohlstand zu halten und sich international auch zu profilieren.
Mhm. Absolute Zustimmung.
Gut.
Dem stimme ich auch zu. Dem stimme ich komplett zu. Aber wie gesagt, das muss auf freiwilliger Ebene passieren. Es darf keinen gesetzlichen Zwang geben. Und unsere Erfahrung in der Vergangenheit ist leider viel zu häufig gewesen, dass Versuchsballons gestartet wurden mit gutem Willen, aber die Absicht, die dahinter steckt, war, wieder Gesetze zu machen und die Freiheiten, die existierten, einzuschränken. Und ich fürchte, in diesem Fall ist dies exakt genauso auch wieder vorgesehen.
Das ist doch eine Unterstellung, die ist jetzt wirklich nicht schön. Ich unterstelle Ihnen doch auch nicht, wenn Sie jetzt gefragt werden, ob vielleicht Frauen durch mehr Flexibilität und durch die 4-Tage-Woche mehr Stunden arbeiten könnten, wenn Sie dann antworten, ja, aber insgesamt müssen es 42 Stunden sein und außerdem müssen wir das Renteneintrittsalter noch weiter nach oben schrauben. Da unterstelle ich Ihnen ja auch nicht, dass Sie damit politische Absichten als Lobbyvertreter, wie Sie vorher sagten, untertreiben hier in unserer Gesprächsrunde. Wir diskutieren und wir machen uns gegenseitig Vorschläge. Da würde ich doch gerne dabei bleiben.
Mhm. Im Gegensatz zu Ihnen ist meine Verbindung zur Bundesregierung ein wenig schlechter als Ihre. Von daher sind die Dinge, die Sie vorschlagen, wahrscheinlich eher eine Realität da als bei mir.
Mhm. Frau Esken, wollen Sie dann noch kurz reagieren? Sonst würde ich einen anderen Punkt noch bringen.
Bringen Sie einen anderen Punkt.
Gut, es gibt Studien, die besagen, dass bis 2030 jeder zweite Job wegfällt wegen KI. Andere Studien sehen das nicht so krass. Bis 2030, das sind nur ein paar Jahre, Herr Kalchtaler. Muss vorausschauende Arbeitsmarktpolitik da jetzt nicht schon Veränderungen umsetzen, ansetzen?
Zur Politik kann ich das nicht unbedingt direkt beantworten, aber zu Unternehmen sicherlich. Ich sehe heute schon bei den meisten unserer Kunden, auch im eigenen Unternehmen, dass die KI sehr schnell eingesetzt wurde, die jetzt auf dem Markt beispielsweise verfügbar ist. Da können wir über ChatGPT sprechen, beispielsweise für alle Angelegenheiten, die mit Kommunikation und Sprache zu tun haben. Aber da gibt es ja auch andere Player, wie beispielsweise Google oder ähnliche Organisationen, die KI schon länger einsetzen, die dann auch in den Organisationen zum Tragen kommen und dort quasi aktuell sehr stark angenommen werden. Und natürlich ist der Diskurs gerade sehr stark bewegt und voll von, was kann man da machen, was kann man effektiver, was kann man effizienter machen. Und die Entwicklung beschleunigt sich gerade rasant. Also ich bin mir sehr sicher, dass uns dieses Thema in dem Jahr nochmal wahrscheinlich stärker als die 4-Tage-Woche beschäftigen wird.
Herr Teutrini, wie sehen Sie das? Also muss Politik sowas schon mal mit einbeziehen und da Lösungen auf den Markt bringen?
Ja, was richtig ist, dass durch die Digitalisierung und künstlicher Intelligenz wir auch eine Veränderung der Arbeitswelt erleben werden, von Berufsbildern, von Aufgaben. Einige wird es vielleicht auch nicht mehr geben. Das sind aber auch alles keine neuen Themen, wenn Sie sich
Da ist
schon vor 20 Jahren getitelt. Es gibt bald... Hallo?
Ja, Sie sind wieder da. Sie waren kurz weg.
Ach so, ja. Die großen Zeitungen haben schon vor 20 Jahren getitelt, nehmen jetzt die Roboter alle Jobs weg. Also da sind Effizienzsteigerungen möglich. Und ich finde das auch total sinnvoll, über Effizienzsteigerung in der Wirtschaft nachzudenken. Und da kann ja die Viertagewoche für einzelne Unternehmen, wenn die sich freiwillig dazu entscheiden, auch ein Anlass sein, darüber nachzudenken, was macht hier eigentlich immer Sinn oder nicht Sinn. Ich möchte aber trotzdem noch mal darauf hinweisen, wir werden in den nächsten Jahrzehnten einen enormen Fach- und Arbeitskräftemangel haben. In den nächsten 2 Jahren geht es erst los, dass die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. Und das wird enorm sein. Da brauchen wir Digitalisierung, da brauchen wir künstliche Intelligenz. Es gibt aber auch Wirtschaftsinstitute, die sagen, wir brauchen 400.000 Menschen jedes Jahr an Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, um überhaupt das Wohlstandsniveau zu halten, die Wertschöpfung. Also wir müssen alles in Bewegung setzen und da kann flexible Arbeitsmodelle einen Beitrag auch leisten, Anreize zu schaffen, auch für junge Menschen besonders. Also ich bin gar nicht per se dagegen. Ich wehre mich nur ein bisschen dagegen, wenn so behauptet wird, die 4-Tage-Woche für alle seine Lösung und das würde immer zu Effizienzsteigerung führen. Genau, es wird immer nur zu Effizienzsteigerung führen. Da bin ich ein bisschen skeptisch.
Ich möchte einem ersten Hörer die Möglichkeit geben, sich hier zu beteiligen. Herr Botor aus Ilten bei Hannover. Ich grüße Sie.
Ja, hier ist er. Grüße Sie auch. Ja, mein Beitrag wäre eine Frage. Wir sind ja im Moment noch bei der Problembeschreibung, ein bisschen zur Problemlösung zu kommen. Also Problemlage, sagt man, es ist gewünscht, dass man eben die Arbeitszeit flexibilisiert und 4-Tage-Woche oder 30 oder 35-Stunden-Woche ist ja nur ein Teil der Lösung. Also dass man einfach überhaupt Ankunfts- und die Zeiten, die man da hat, die Präsenzzeiten, die Wochenarbeitszeiten und so weiter, alles ist ja eigentlich Gegenstand der Analyse. Und dass das gewünscht wird, ist irgendwo klar. Dann gibt es das Problem Fachkräftemangel und auch die Arbeitsverdichtung. Das ist ja auch noch ein Punkt, der durch da eventuell oft drauf zukommt. Aber das wissen wir jetzt so. Und die Lösung wäre jetzt, oder meine Frage wäre jetzt, warum hat man nicht aus den Arbeitgeberverbänden, der Bundeshandwerkskammer, der Industrie- und Handelskammer und so weiter rekrutiert eine Kommission, die einmal identifiziert, was für verschiedene Arbeitsplatzmodelle gibt es, Schichtarbeit, in Pflegeberufen, Rettungsdienst, Industrie und so weiter und so weiter, und welche Arbeitszeitmodelle gibt es und welcher Pott passt auf welchen Deckel. Und das wäre dann im Prinzip das Sortiment der Werkzeugkasten, den man dann an die Politik gibt. Und die Politik muss dann eben in deinem transparenten Beteiligungsprozess, da sind dann Gewerkschaften drin und Parteien und so weiter, dann gucken, dass man auch diesen Werkzeugkoffer ins Laufen bringt. Also nicht jetzt eine 4-Tage-Woche oder eine 35-Stunden-Woche verordnet, das ist ja nicht gewünscht, haben wir auch schon gehört in Diskussion, sondern einfach nur sagt, so, das ist unser Angebot, das ist unser Konzept und das ist da, wo es passt, umzusetzen. Also nur eine Zielvereinbarung praktisch. So würde man im Management sagen, eine Zielvereinbarung zu machen, was dann von den Betrieben nach Eignung eingesetzt werden muss und nicht eine Pauschallösung zu machen. Und eben diese Kommission zu gründen aus diesen Branchen, die ja wissen, wovon sie reden, ne, weil sie eben die Berufe, die Sparten, die Anforderungen kennen, dass man das möglichst schnell macht, um von der Problembeschreibung zur Problemlösung möglichst schnell zu kommen.
Ja. Danke für diesen lösungsorientierten Ansatz. Herr Völz, haben Sie so einen Werkzeugkasten im Mittelstand oder sind Sie dabei, den zusammenzustellen?
Wie ich schon sagte, können diese Entscheidungen am besten auf betriebsindividuelle Ebene getrumpfen werden oder zwischen den Tarifparteien, zwischen den Sozialpartnern, Arbeitgebern, Arbeitnehmern. Ich halte eine weitere Kommission eher für ein weiteres bürokratisches Ungetüm, das Empfehlungen erarbeitet, die später vielleicht auch gar nicht umgesetzt werden, weil politische Opportunitäten dagegen sprechen. Ich meine, das sollte in Händen der Tarifpartner bleiben und bei den tarifungebundenen Unternehmen kann das in freien Verhandlungen zwischen dem Arbeitgeber und den Arbeitnehmer bestens miteinander auch besprochen werden. Ich würde gerne noch einen weiteren Punkt hineinbringen. Wir hatten vorhin das Stichwort Arbeitsverdichtung und im Zusammenhang mit der Arbeitszeitverlängerung oder des Vorschlags, länger zu arbeiten. Soweit mir bekannt ist, wird in Schweden 1 Stunde länger gearbeitet, die Schweizer arbeiten sogar 2 Stunden länger und trotzdem sind die meines Wissens nach nicht unglücklicher, sondern haben sogar eine höhere Lebenserwartung als wir hier in Deutschland. Und was auch gar nicht zur Sprache gekommen ist, wenn die Arbeitszeit von 40 Stunden auf 22, 23 Stunden reduziert wird, braucht es da nicht eine höhere Konzentration, sehr viel mehr Disziplin, mehr, ist es nicht eine größere physische und auch psychische Belastung, die damit vorprogrammiert sind? Und von daher sollte auch dieser Aspekt berücksichtigt werden, wenn auf den Gedanken gekommen wird, ein derartiges Modell möglicherweise auch pflichtmäßig umzusetzen.
Ja, wie gesagt, diese Pflicht haben wir ja eigentlich abgeräumt. Ich würde gerne noch mal kurz bei diesem Werkzeugkasten bleiben, den der Hörer genannt hat, Herr Völz. Also Sie kennen ja die Unternehmen. Also gibt es Unternehmen, die sagen, okay, etwas weniger funktioniert, flexibler funktioniert, und andere Branchen, die Sie ja Mittelstand auch im Blick haben, bei uns geht das auf gar keinen Fall?
Das ist ja das, was wir händeringend fordern, mehr Flexibilität auf Unternehmensebene. Aber das ist ja leider von der Politik nicht gewollt, dass Dinge auch auf unterster Ebene entschieden werden.
Schlagen Sie doch mal einen Werkzeugkasten vor.
Also ich habe ja vorher bereits gesagt, dass wir große Fans, dass ich großer Fan davon bin, dass eben auf den Ebenen jeweils das entschieden wird, was entschieden werden muss. Das ist ein Zusammenspiel von Arbeitsschutzgesetzen, Tarifverträgen und von Betriebsvereinbarungen eine wirklich sehr gute Lösung darstellt. Und wenn es um den Prozess geht, wo Sozialpartner, Expertinnen, Experten, Verbände, Unternehmen, Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden sollen, dann ist das im Grün- und Weißbuchprozess Arbeit 4.0 des Arbeitsministeriums ja vor einigen Jahren angelegt worden und muss natürlich auch immer weiterentwickelt werden, weil die Welt sich weiterentwickelt, und insofern sind Ideen, finde ich, auch willkommen und sollten eingebracht werden, damit wir gemeinsam auch zu einer besseren Arbeitswelt kommen. Die wird ja viel davon gesprochen, dass der Zusammenhang zwischen die Balance zwischen Arbeit und Leben eben nicht mehr gut funktioniert, und dass es eben auch wieder besser läuft.
Okay, jetzt möchte ich den Punkt von Herrn Völz, höhere Konzentration bei der Arbeitsverdichtung, nochmal an Sie geben, Herr Kalchthaler. Also bei Ihnen ist das ja so 32 Stunden, 4 Tage. Sind die Leute dann am Donnerstag so fertig, dass sie sich 3 Tage erholen müssen bei Ihnen im Unternehmen?
Nun sind meine Aussagen bezüglich der eigenen Organisation natürlich in gewisser Weise anekdotisch, klar, aber das Gegenteil ist der Fall, denn im Grunde genommen sind wir in einem sehr anspruchsvollen Arbeitsumfeld, wo viel Leistung von Kunden gefordert wird, wo auch beispielsweise Reisen stattfinden, wo ich also zeitweise gar nicht unbedingt an meinem Heimatort bin, und diese 3 Tage Ausgleich, wirklich Kontemplation zu finden und zu sagen, ich habe jetzt mal einen größeren Zeitraum, wo ich nicht in der Arbeitssphäre unterwegs bin, sondern kann meinen privaten Interessen nachgehen, sorgen dafür, dass die Leute nicht nur erholt, sondern vor allem montags als ganze Menschen zur Arbeit kommen. Und das ist es, was wir und was auch die Kunden im Grunde genommen erwarten. Und insofern ist das eigentlich eine sehr positive Sache. Wir hatten ja vorhin auch schon über verschiedene Studien im Ausland gesprochen. Das ist zwar richtig, dass dort nicht unbedingt immer schon Aussagen zur Produktivität gemacht werden können oder zur Effizienz, zumal ja auch oft die Vergleichsgruppen fehlen. Man guckt ja nicht im selben Zeitraum dann auch 5-Tage-Woche Unternehmen an. Aber man sieht doch ganz offensichtlich, dass die Mitarbeitenden engagierter, motivierter und zufriedener sind und leitet dort auch langfristige gesundheitliche positive Folgen ab. Wir haben ja heute auch schon in unserer Gesellschaft Schwierigkeiten mit beispielsweise mit steigendem Stress, mit steigendem Druck. Da ist diesbezüglich das Ganze ja schon eine ganz gute Lösung. Also insofern wäre ich da vorsichtig. Wie gesagt, das ist anekdotisch aus der eigenen Organisation. Das ist anekdotisch aus Studien, die anderswo gemacht werden. Ich denke, wir sollten das einfach bei uns auch mal ausprobieren und testen, dazu mehr Daten sammeln, und dann können wir hier auch eine gute Aussage treffen. Und ich bin sicher, dass die positiv ist.
Ja, Sie haben ja vielleicht auch, auch anekdotisch, aber auch Erfahrung von den Unternehmen, die Sie ja zu diesen Themen beraten. Also was spiegeln die Ihnen denn wieder?
Nun ja, zuallererst einmal, dass sie dadurch auf jeden Fall einen Baustein in der Lösung ihres eigenen Fachkräftemangels erhalten, weil sie eben ihre Arbeitgeberattraktivität in dem eigenen Markt sehr gut stärken können. Zum anderen natürlich, dass sie Effizienzgewinne hinbekommen, dass Strukturen sich automatisch verändern, dass man eben neue Lösungen und Wege findet. Ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, wie man beispielsweise Meetings durchführt oder wie man Kommunikation organisiert. Da wird man einfach effizienter. Das ist dann gut, das freut dann. Und man sieht beispielsweise auch bei Führungskräften in gewisser Form eine Art von Entlastung. Denn die Leute müssen ja selber auch schauen, wie kann ich mich jetzt besser organisieren, wie kriegen wir unser Team besser organisiert. Da sehen die Führungskräfte dann Energie, Motivation bei den Mitarbeitenden. Und insofern sind es eigentlich positive Effekte eben in Bezug auf die einzelnen Menschen.
Ne? Mhm. Ich möchte noch einen Punkt bringen, Frau Esken, Sie hatten das auch vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Es gibt ja jetzt schon alle Möglichkeiten, 4 Tage zu arbeiten. Teilzeit ist da das Stichwort. Warum reichen die derzeitigen Regelungen aus Ihrer Sicht da nicht aus? Also trauen sich die Leute das zu wenig aus Karrieregründen oder weil sie sich 4 Tage ohne Lohnausgleich finanziell nicht leisten können?
Nein, ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass die modernen Ansätze in der Arbeitszeitgestaltung auch noch nicht überall in den Unternehmen jetzt zu Ende gedacht werden oder dass man sich nicht zutraut, so eine Organisation auch hinzubekommen. Wir haben ja erlebt, Sie sagten es vorher, dass wir wieder sehr stark zur Präsenzkultur zurückgekehrt sind, da wo eigentlich während Corona Homeoffice ganz gut funktioniert hat. Und da müssen wir, glaube ich, insgesamt auch bei denen, die eben die Möglichkeit gar nicht haben, Homeoffice zu nutzen, alle Möglichkeiten ausloten, um eben den Menschen eine Arbeitszufriedenheit und eine gute Flexibilisierung und auch eine gute Selbstbestimmung über ihre Arbeitszeit zu ermöglichen und gleichzeitig natürlich alle betrieblichen Belange mit zu bedenken und da gute Modelle zu entwickeln. Ich sage es nochmal, dort in der Pflege, in dieser Klinik mit 9-Stunden-Schichten, das war eben einfach eine Umstellung des Schichtmodells notwendig, damit überhaupt Arbeitskräfte die Möglichkeit haben, bei Vollzeit 4 Stunden zu arbeiten.
Mhm. Herr Völz, brauchen wir...
Ja, 4 Tage.
Ne? Ja, 4 Stunden, ja. Ein bisschen wenig die ganze Woche.
Ja, das stimmt.
Ah ja, wer weiß.
Wer weiß?
Wer weiß, was da noch kommen mag an Forderungen.
Ja, wie gesagt, es geht ja nicht um eine Pflicht. Aber Herr Völz, wo sehen Sie das Problem in Bezug auf die Teilzeit? Also die Möglichkeiten gibt es ja, Teilzeit zu nutzen. Wie ist das im Mittelstand? Wie einfach, wie schwierig ist das, solche Modelle zu nutzen und dann auch wieder zurückzukehren in die Vollzeit?
Da zeigt der Mittelstand sich sehr flexibel, wenn der Gesetzgeber es zulässt. Selbstverständlich werden die Möglichkeiten wahrgenommen, Teilzeit anzubieten. Vorzugsweise Vollzeit, aber wenn die Teilzeit die einzige Möglichkeit ist, um eine Dame zu beschäftigen, die gerade erst ein Kind bekommen hat oder die...
Oder auch einen Mann, der sich um das Kind kümmert. Das gibt es ja auch.
Ja,
mitunter.
Das Geschehen, ja. Dann spricht auch da nichts dagegen. Ganz im Gegenteil. Auch hier Stichwort Flexibilität wird auf beiden Seiten angeboten und es wird auch gerade auch bezüglich des zunehmenden Kräftemangels und der Möglichkeiten, offene Stellen besetzen zu können, wird jede Gelegenheit wahrgenommen. Und wenn das ein Angebot nur ein Teilzeitangebot ist, dann wird die Nachfrage seitens des Arbeitgebers das auch sicherlich dann ermöglichen.
Jetzt haben wir von Ihnen, Herr Völz, immer wieder gehört, Sie brauchen mehr Flexibilität. Was genau schwebt Ihnen denn da vor? Also wo sind gesetzliche Regelungen so, dass Sie den Unternehmen in Bezug auf Arbeitszeit da zu viele Vorschriften machen?
Ich mache gerne den Vorschlag von Anfang an dieser Diskussion. Wir wünschen uns Jahresarbeitszeit, konnten uns das als Gegenmodell zu der starren 40-Stunden-Woche. Das wäre unser Hauptwunsch, dass wir diese Möglichkeiten zukünftig stärker nutzen könnten und dass der Gesetzgeber hier Flexibilitäten einbaut und nicht von vornherein starre Regelungen beibehalten will, die unserer Ansicht nach überkommen sind.
Mhm. Herr Teutrine, Jahresarbeitszeitmodell. Wäre das, was sich die FDP vorstellen könnte? Sie sind ja so ein bisschen die Partei der Flexibilität.
Also wir haben ja einen Werkzeugkasten. Eben wurde ja gefordert, wir brauchen einen Werkzeugkasten von der Politik. Der Werkzeugkasten ist das Gesetz. Und im Gesetz ist schon ganz, ganz viel möglich. Also Sie können die 32-Stunden-Woche an 4 Tagen bei sich einführen. Sie können die 40-Stunden-Woche an 4 Tagen einführen. Sie können flexibel was vereinbaren. Und alles, was in die Flexibilisierung hingeht, zum Beispiel auch weg von der Frage, alles nur in Wochenstunden zu rechnen, sind wir total offen. Auch für die Frage der 11-Stunden-Regelung, also wie lange müsste die Ruhepause sein, abends Laptop aufklappen, morgens anfangen zu arbeiten, bin ich sehr offen, dafür Tarifverträge auch eine Öffnung zu machen. Und ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass die Wirtschaft schon viel weiter ist. Ich war letzte Woche zum Beispiel bei BMW, da gibt es alle diese Modelle von den Bürojobs bis zur Schichtarbeit bereits. Die suchen händedringend nach Personal. Sie können sich das gar nicht mehr leisten, nur noch sehr starr was anzubieten, sondern sie müssen sehr flexibel eingehen. Und die machen das nicht mal auf der Unternehmensführung, sondern da läuft das in den einzelnen Teams, wo man dann den Ansprechpartner hat, was ist das richtige Modell für einen. Homeoffice wurde auch angesprochen, da können wir, glaube ich, auch noch einige Schritte im Gesetz machen. Es gibt diesen Werkzeugkasten und die Wirtschaft wird unter Druck kommen, aufgrund des Arbeits- und Fachkräftemangels, diesen Werkzeugkasten in seiner Flexibilität auch ausreizen zu müssen, um Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen zu haben.
Frau Esken, müssen
gehört Sie... Auch, ja? Da gehört übrigens auch dazu, auch einmal dazu, wenn ein Unternehmen 60 Stunden arbeiten will, um anstehende Aufträge abarbeiten zu können. Das ist, wie gesagt, Jahresarbeitszeit,
ja, genau,
ermöglicht diese Flexibilität.
Es gibt ja noch einen Punkt nur. Wir sind ja als Gesetzgeber etwas unter Druck, bald auch die Arbeitszeiterfassung regeln zu müssen. Und es ist auch sehr spannend, wenn wir hier über Flexibilität, Homeoffice sprechen. Man kann noch mal mit dem Hund rausgehen zwischendurch, die Waschmaschine ein- und ausräumen, dass wir die Gefahr haben, dass gerade die Vertrauenszeit bei einer übermäßigen Dokumentationspflicht gefährdet wird. Also das wird in den nächsten Monaten, wenn wir über Flexibilität, und das wurde ja von allen Diskutanten hier gefordert, mehr Flexibilität, wird das auch Thema sein, wo wir sehr genau hingucken müssen, dass wir nicht damit auch was zerstören an Modelle, wenn die Arbeitszeiterfassung gesetzlich geregelt werden muss nochmal.
Frau Esken, ist das ein Problem, dass es eigentlich de facto in eine ganz andere Richtung geht mit der Arbeitszeiterfassung und dem Zwang dazu?
Die Arbeitszeiterfassung, und es ist kein Zwang, es ist eine Pflicht, die kommt von der europäischen Ebene, und da geht es eben um Arbeitsschutz auch, Arbeitszeitschutz. Ich hatte es gesagt, das ist unsere wichtigste Aufgabe, wenn wir gesetzlich regeln, dann geht es immer darum, eben ArbeitnehmerInnen auch vor übermäßiger Belastung zu schützen, nicht vor sich selbst, sondern eben auch vor den betrieblichen Belangen. Wir kennen das Thema der Entgrenzung, der Always-on-Anforderung, immer erreichbar zu sein. Die ergibt sich ja aus den betrieblichen Abläufen. Da gibt es ja auch in den Unternehmen dann Vorgehensweisen, nachts keine E-Mails zuzustellen und Ähnliches mehr. Ich glaube, da müssen wir immer wieder auch drüber diskutieren. Das insofern ist mein Einwurf auch zu verstehen gewesen. Wir müssen uns in die Diskussion begeben. Ich habe das Weißbuch für Arbeit 4.0 angesprochen. Die Politik ist in dieser Debatte, steckt in dieser Debatte und wird es auch weiterhin tun. Und es ist aber auch natürlich den Unternehmen zu empfehlen, sich da auf den Weg zu machen. Viele sind da auch auf dem Weg, das sehe ich durchaus.
Herr Kalchthaler, Sie haben das Schlusswort. Ihre Prognose, wird das ganz ohne gesetzlichen Regelungen dazu kommen, dass Unternehmen einfach flexiblere Arbeitsmodelle, 4-Tage-Woche bei 32 Stunden in Zukunft anbieten müssen, weil sie einfach gar keine andere Wahl haben, wie wir gerade vom Beispiel BMW erfahren haben?
Wir haben ja jetzt in den letzten Minuten ganz lustig eigentlich nochmal gesagt, es geht ja allen offenbar um Flexibilisierung, aber was jetzt immer gesagt wurde, waren eigentlich immer mehr Leitplanken und Einordnungen, und so komme ich mir auch im Grunde genommen in der Gestaltung als Arbeitgeber mit meinen Arbeitnehmern vor. Ich muss auf unglaublich viele Dinge Rücksicht nehmen im Grunde genommen, die es im Endeffekt, auch wenn es vielleicht gut gemeint ist, ne, sowas wie Arbeitszeiterfassung etc. gut gemeint, dass es dann am Ende gar nicht mehr wirklich möglich machen, das flexibel zu gestalten. Ich frage mich, was trauen wir eigentlich den Menschen in unserer Unternehmenslandschaft, in unserer generellen Landschaft zu? Was wollen wir, wie gearbeitet wird? Was schätzen wir wert? Und diese Frage wird sich definitiv in den einzelnen Organisationen beantworten. Und ich sehe das auch schon, die innovativen Unternehmen, die gehen da Schritte in die Zukunft, nicht nur beim Thema 4-Tage-Woche, sondern auch beim Thema Digitalisierung, bei anderen New Work-Angelegenheiten, Selbstorganisation etc. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir da viele spannende Impulse sehen, dass sich die Organisationen untereinander auch stärker vernetzen, dass der Blick ins Ausland geht, dass man international schaut, was kann man möglich machen, und wir hier ganz viele tolle, spannende Modelle noch erleben werden in nächster Zeit und in naher Zukunft. Und darauf freue ich mich und freue mich, wenn wir da irgendwie alle zusammen auch mitwirken und sehr positiv sind.
Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. 4-Tage-Woche, Luxus oder Anwerbevorteil, das war unser Thema. Diskutiert haben wir mit Gregor Kalchthaler, Mitgründer der Unternehmensberatung Intrapreneur, Saskia Esken, Co-Vorsitzende der SPD, Jens Teutrine, Bundestagsabgeordneter der FDP und Arbeitsmarktexperte, und Hans-Jürgen Völz, Chefvolkswirt Mittelständische Wirtschaft. Und das war Campus und Karriere an diesem Samstag. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.